Ich begrüße euch auch ganz herzlich. Wir sind in der dritten Predigt der Predigtreihe mit dem Titel Echt jetzt, Jesus? Und wir schauen uns so Worte von Jesus an oder Reden, wo wir denken heute oder wie Leute damals gedacht haben, wow, Jesus, das ist ja echt krass, das ist ja echt herausfordernd. Manchmal sogar so wie, Mensch, Jesus, das kann ja gar nicht sein, dass du das so sagst. Und wir haben heute eine Geschichte, die für uns vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so herausfordernd ist. Aber Jesu Zuhörer, die waren völlig entsetzt. Die waren total geschockt. Es war nicht so, wie man das vielleicht kennt, so ein bisschen intellektuelleren oder zivilisierteren Kreisen, ne? Wo man sagt, Mensch, Jesus, was du da so sagst, ist ja echt total spannend und interessant und von der Seite habe ich das ja noch nie betrachtet und das ist ja wirklich eine ganz interessante Perspektive und da muss ich mal so ein bisschen drüber nachdenken, da könnte ja was dran sein, sondern es ist wirklich so, dass sie das hören und innerlich ausflippen. Und es könnte auch sein, und ich werde mir alle Mühe geben, dass auch euch der Text an die Nieren geht, aber schauen wir mal. Der Predigtext steht nach einer recht bekannten Begegnung von Jesus, nämlich mit einem jungen, sehr wohlhabenden Mann, der an Gott glaubt, der das sehr ernst nimmt mit Gott, der die Gebote ernst nimmt und der kommt dann zu Jesus und sagt, Mensch Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben mit Gott zu bekommen? Und nach so ein bisschen hin und her sagt Jesus dem dann, verkaufe alles und gebe es den Armen. Und der junge Mann hört das, wird dann traurig und geht weg. Und wenn man das so liest, dann soll man wohl so zu dem Schluss kommen, dass der das nicht machen wollte oder auch irgendwie nicht machen konnte und das wohl in Zukunft auch nicht tun wird, sondern so endet das, ohne Happy End, der geht einfach weg. Und Jesus lehrt hier induktiv, das heißt, er nimmt diesen Einzelfall, möchte aber sicherstellen, dass es nicht bei diesem Einzelfall bleibt, sondern entwickelt daraus ein allgemeines Prinzip. Wenn man nämlich da stehen bleibt, ne, dann analysiert man immer die ganze Zeit, na, ist der junge Mann und besondere Situation und es betrifft mich ja vielleicht nicht. Und Jesus möchte sicherstellen mit dem Lehrstück danach, dass das, was da dem jungen Mann gesagt wurde oder das Prinzip dahinter oder das Thema dahinter, das gilt für alle Zuhörer von Jesus damals und auch eine Einladung und das gilt auch für uns. Und dann lesen wir den Predigttext, der steht in Matthäus 19, Verse 23 bis 26. Und nach dieser Begegnheit, der junge Mann geht dann weg, und da sagte Jesus zu seinen Jüngern, also jetzt auch nicht zu Fremden, sondern ist mehr so ein vielleicht internes Teaching, jetzt nicht nur so die 12, wahrscheinlich ein größerer Kreis, aber von Leuten, die jetzt nicht ganz neu sind, sondern schon so ein bisschen mit Jesus unterwegs sind. Und er sagt, ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Reich Gottes hineinzukommen, in dem der Himmel regiert. Kurz zu dieser Formulierung, das Reich, in dem der Himmel regiert. Es meint immer das Reich Gottes. Je nach Evangelium wird das mal so ein bisschen anders beschrieben. Und ich sage es nochmal, eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes Reich. Und jetzt eben die Reaktion. Als die Jünger das hörten, gerieten sie völlig außer sich. Könnte auch übersetzen, die waren zutiefst bestürzt und fragen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und Jesus blickte sie an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, nicht aber für Gott. Für Gott ist alles möglich. Und ich möchte in dieser Predigt zwei Linien verfolgen. Das erste ist, so für uns persönlich, ist Reichtum auch eine Gefahr für mich? Und wie werde ich frei von dieser Bindung an Geld und Besitz? Das stellt sich so die Frage, das ist gar nicht das Hauptthema dieses Textes, aber ich hatte gedacht, es ist wichtig, dass wir drüber reden. Und dann der zweite, und das ist eigentlich auch das Hauptthema dieses Textes, ist mehr so existenziell, können Menschen überhaupt gerettet werden? Und natürlich lohnt sich jetzt für euch auch zu fragen, kann ich überhaupt gerettet werden? Bin ich schon gerettet? Das sind so die Fragen für heute. Aber fangen wir erstmal an mit dem Reichtum als Gefahr für die Errettung. Nochmal die Verse 23 bis 24. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Reich Gottes hineinzukommen, in dem der Himmel regiert. Und ich sage es noch einmal, eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes Reich. Wenn man die Kommentare mal so durchliest, ist es interessant, dass man schon seit längerem oder immer mal wieder Theologen versuchen, sozusagen das so ein bisschen abzuschwächen. Die versuchen quasi zu zeigen, komm ruhig her, hier müsste das, ist hier eine Steckdose? Genau, mein Ding hat wahrscheinlich nicht genug Akku und ich könnte wahrscheinlich das auch so aus dem Kopf machen, aber gibt's da einen Trick, wie die aufgeht? Warte mal, so ein Techniker. Sorry, ich weiß, die haben sich echt bemüht, das so heimlich zu machen und dass es nicht auffällt und im Hintergrund und so. Sorry. Jetzt, ja. Nimm du mal das Glas. Sehr gut. Cool. Vielen, vielen Dank euch. Großen Dank an Technik und an Robert. Also, so, ich bin jetzt ein bisschen weiter weg. Habt ihr noch ein bisschen mehr Sicherheitsabstand heute von mir? Also, Theologen haben immer wieder versucht, das abzuschwächen, weil die ja sagen, na, im ersten Satz steht ja unmöglich, da steht ja nur schwierig, aber nicht unmöglich. Und deswegen haben die versucht zu sagen, na, das Wort für Kamel kann man auch in manchen Übersetzungen oder vielleicht auch mal, es könnte auch dickes Tau heißen oder Seil. So, und die andere, der andere Versuch, um das so ein bisschen weniger krass zu machen, ist, dass die gesagt haben, na, dieses Nadelöhr war jetzt kein richtiges Nadelöhr, sondern es gab so ein Stadttor und eins von diesen Stadttoren war besonders eng und das hieß halt Nadelöhr. Und für ein Kamel da so durchzukommen, wäre richtig, richtig schwierig, aber irgendwie ist auch möglich. Wenn man es jetzt nochmal so durchguckt und eigentlich sind die allermeisten sich einig, nee, das kann man nicht machen mit diesem Text. Das heißt wirklich Nadelöhr und Kamel. Und Jesus steigert hier die Aussage, ich sag mal, gegen die Reichen ganz bewusst. Und im ersten sagt er nur, es ist schwierig und im zweiten sagt er, es ist wirklich unmöglich. Und er nimmt ganz bewusst diese beiden Elemente und zwar das größte Tier, was die damals hatten, ne, das Kamel. Und tatsächlich wahrscheinlich die kleinste Öse, die die so mechanisch hingekriegt haben und so, um eben diesen Punkt zu machen. Es ist wirklich völlig unmöglich, dass ein Reicher gerettet wird. So, und bevor wir uns dann nochmal angucken, warum die da alle so ausflippen und so, zu diesem Thema. Die Gefahr von Wohlstand ist kein Nebenthema. Weder bei Jesus noch im Rest des Neuen Testamentes und auch in der frühen Kirche. Und ich möchte euch mal so ein paar Bibelstellen einfach nennen. Gibt viele mehr, dass ihr so ein Gefühl dafür kriegt. Jesus selber warnt folgendermaßen, denn wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Er sagt, es ist fast unmöglich für uns Menschen, dass das, was uns wichtig ist, dass wir da unser Herz dranhängen. Und woran wir unser Herz hängen, das wird unser Gott. Und deswegen kann Reichtum, Geldbesitz ganz schnell zu einem Götzen werden und in Konkurrenz zu Gott treten. Jakobus, der ist mehr so in der Tradition alttestamentlicher Propheten, wenn ihr das liest, der haut immer mal so richtig Sachen raus. Da gibt's mehr davon, wo die Reichen wirklich nicht gut wegkommen. Hier ist nur ein Beispiel davon, Jakobus 5, Vers 1. Nun zu euch, ihr Reichen, weint und klagt über das Elend, das über euch kommt. 1. Timotheus 6, Vers 9, Paulus ist der gleichen Ansicht, der ist nur etwas zivilisierter und etwas theologischer in seiner Formulierung, weiß aber, dass Reichtum und Besitz wirklich Gefahr mit sich bringt. Und wir bleiben, ich werde mehrere Stellen aus 1. Timotheus 6, aus 1. Timotheus 6 lesen, fangen wir an mit Vers 9. Und er sagt, wer unbedingt reich werden will, so, und jetzt mal an euch, gerade an uns, euch jungen Leute. Mich schockiert das manchmal, wenn ich junge Leute treffe, die Jesus nachfolgen wollen, die aber unbedingt reich werden wollen. die ihre Ausbildung, ihr ganzes System so, ihr Leben so strukturieren, dass sie am Ende viel Geld verdienen. Und ich sage wirklich, wie dumm muss man sein? Geistlich gesehen, als Jünger Jesu, ist das eine total falsche Grundeinstellung. Wer unbedingt reich werden will, der macht sich massiv Probleme. Was ich aber nicht meine, ist, dass man nicht irgendwie reich wird, weil man etwas tut im Leben, man Arbeit nachgeht, vielleicht weil man Lust dazu hat oder weil es der Begabung entspricht, vielleicht auch weil sie sinnvoll ist, vielleicht hat mich Gott auch dazu berufen. Und es kann sein, dass in dem Kulturkreis hier in Deutschland, dass man aus welchen Gründen auch immer für den Job unendlich viel Geld verdient. Was ja immer ein bisschen ungerecht ist, wenn du denkst, warum verdient der jetzt so viel und der andere, der auch einen guten Job macht, verdient ein Drittel oder so, aber so ist es halt. Also es kann sein, dass das, was du wählst, dass du damit viel Geld verdienst. Genau, dann hast du das Problem, dass du ein Reicher bist, ne, und dann musst du gucken, wie du damit umgehst. Aber dein Leben so auszurichten, damit du reich wirst, ist geistlich gesprochen wirklich das Dümmste, was du machen kannst. Warum? Weil, und wenn wir uns in unserer Gesellschaft umgucken, sieht man absolut viele Belege davon. Wer reich werden wird, wird sich in ein Netz von Versuchungen verfangen. Er wird sich in viele unsinnige und schädliche Begierden stürzen, die den Menschen Unheil bringen und sie völlig zugrunde richten. Und wenn man mal in die Kirchengeschichte guckt, dann merkt man, dass gerade die ersten paar Jahrhunderte, aber auch später immer wieder in Erweckungsbewegung, dass die diese Lehre von Jesus total ernst genommen haben. Wir kennen ja oft Berichte über die katholische Kirche, ne, die schlimmen Exzesse im Mittelalter, wo Päpste und Bischöfe sozusagen in Saus und Braus gelebt haben. Und das ist eigentlich das, was wir hauptsächlich auch lernen in der Schule und vielleicht so den Medien kennen. Und das stimmt auch, tragischerweise ist es auch wirklich passiert, aber das war nicht die Regel. Wenn ihr euch mal so ganz entscheidende Männer und Frauen Gottes anguckt durch die Kirchengeschichte, die wirklich viel bewegt haben, bei ganz vielen ist es so, dass die wahnsinnig drunter gelitten haben, dass sie aus vielleicht besseren Familien hatten, dass sie reich waren, dass sie Wohlstand hatten. Viele von denen haben ganz bewusst alles weggegeben, alles verschenkt. Ne, das ist nicht nur der Franz von Assisi, ist ja so ein bisschen bekannt und so, der war bei langem nicht der Einzige. Es gab ganze Jahrzehnte, wo das Standard war, weil die Leute wirklich Angst hatten und sagten, boah, ich habe Geld, ich habe Besitz, meine Seele ist gefährdet. Und jetzt ist ja so die Frage, was ist denn so die Gefahr des Reichtums? Und auch da schauen wir uns hauptsächlich eine Stelle an, weiter in 1. Timotheus 6, Vers 17. Und er sagt dann eben, nun, also Paulus ist ja derjenige, der so die ersten Gemeinden gegründet hat und so das Christentum am Anfang sehr geprägt hat. Und jetzt schreibt er an jemanden, an so einen jungen Leiter, an dem er auch so die Arbeit übergeben möchte und den instruiert er so, was so wichtig ist. Und dem sagt er, ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles reichlich und wir dürfen es genießen. Und ich möchte euch zeigen, dass der richtige Umgang mit Geld und Besitz tatsächlich total herausfordernd ist. Es ist nicht nur praktisch herausfordernd, es ist auch selbst das wirklich zu verstehen, wie wir diese verschiedenen Dinge, die die Bibel lehrt, wie wir das vernünftig umsetzen können, ist wirklich herausfordernd. Wir fangen mal mit einfach an. Es gibt einen Punkt, der ist ganz klar und eindeutig. Er soll die Reichen ermahnen, nicht überheblich zu sein. Okay, und das ist natürlich total verständlich. Du bist wohlhabend, du bist gebildet, hast irgendwie Ansehen. Und das ganz Natürliche ist dann, dass man denkt, man wäre ein bisschen besser als die anderen. Und Paulus sagt, hör mal zu, das geht gar nicht für einen Nachfolger Jesu. Und es deckt sich mit der ganzen biblischen Lehre von Stolz, Arroganz, Überheblichkeit. Das sind wirklich Herzenshaltungen, wo du echt Stress mit Gott kriegst. So, und dann sagt er, und das wird halt gefördert durch Reichtum und da musst du aufpassen. Okay, das ist nochmal relativ einfach und klar. Aber jetzt, wenn ihr das seht, gibt es drei Dinge, die wir irgendwie zusammenhalten müssen. Und ich bin davon überzeugt, das ist echt schwierig und dass wir ganz, ganz viel Heiliger Geist brauchen, um das hinzukriegen. Und zwar das Erste, was Paulus hier ja auch sagt, ist, Gott ist ein Gott, der total gerne gibt und auch gute Dinge gibt und die sollen wir dankbar genießen. Das heißt, in der Kirche gab es auch immer so Abwehrbewegungen, dass Geld und Besitz und alle gute Gabe ist einfach gefährlich und dann zieht man sich zurück und will da nichts von wissen. Nein, das stimmt gar nicht. Gott ist ein Gott, der total gerne gibt und sich freut, wenn wir die guten Dinge im Leben genießen. So, das ist das eine. Dann, da kann ich jetzt heute nicht drauf eingehen, gibt es einige Bibelstellen dazu, die uns auffordern, gute Verwalter unseres Besitzes zu sein. Das heißt, auf jetzt Neudeutsch, ne, dass wir das Geld gut anlegen und investieren sollen, selber aber sparsam leben, sodass immer in der Regel mehr reinkommt, als wir ausgeben. Ja, und das über Jahre, über Generationen ist wirklich sinnvoll. So, das ist gute Haushalterschaft, sind wir auch zu eingeladen. Aber wir dürfen nicht unsere Hoffnung auf den unsicheren Reichtum setzen. Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, wir dürfen nicht darauf vertrauen, weil wir dann nämlich oft unbemerkt, unbewusst die denn doch zu unserem Gott und unserem Götzen machen. Und jetzt die Frage, bin ich reich? Bist du reich? Bist du betroffen? Bin ich gefährdet? Und das Interessante ist, die Jünger wussten sofort, oh meine Güte, ich bin gemeint. Obwohl die nach unseren Maßstäben heute, wenn ein neuer Bericht der Bundesregierung zur Armut sozusagen rauskommen würden, 80% der Jünger wären auf alle Fälle unter der Armutsgrenze. Also was die da hatten, das war wirklich nicht viel. Fast alle von uns haben da mehr. Aber die wussten, oh je, wir sind betroffen. Und es ist tatsächlich die Schwierigkeit zu erkennen, dass ich gefährdet bin. Weil gerade bei Wohlstand und Besitz ist so, dass wir uns mit dem Umfeld vergleichen und man dann ganz schnell immer Sachen, es gibt dann immer nur so relative Werte, keine objektiven Werte. Und wenn wir nicht aufpassen, vergleichen wir uns immer so mit denen, die schlechter sind, sozusagen, wo wir gut abschneiden. Ist sehr schwierig, dass der Heilige Geist das wirklich uns aufzeigt. Und ich möchte jetzt mal nur ein ganz kurzes Gedankenexperiment für euch machen. Ihr könnt es mitnehmen nach Hause und das vielleicht mal ins Gebet nehmen und das ehrlich vor Gott bewegen. Aber die Frage ist ja wirklich, worauf verlasse ich mich, worauf setze ich meine Hoffnung? Also, nehmen wir mal an, eine Situation, deine Haushaltsgeräte kommen so in die Jahre und dann Kühlschrank, Waschmaschine, Trockner, Herd, keine Ahnung, gehen alle auf einmal kaputt. Ne? Oder dein Auto geht kaputt oder du bist längere Zeit krank und hast Gehaltseinbußen, weißt nicht genau, wie es weitergeht oder vielleicht eine drohende Mieterhöhung oder du guckst auf deine Rente und sagst, okay, wie kann ich meinen Lebensstil halten und so weiter und so fort. Stell dir mal vor, und das ist, jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt komme ich materiell vielleicht in eine Notsituation. Und jetzt sag mal ganz ehrlich vor dir und sag, was ist deine spontane Reaktion? Gedanklich, emotional, wie reagierst du darauf? Reagierst du so, dass du denkst, oh Herr, da kommt jetzt echt was auf mich zu. Vielen Dank, dass du auf mich Acht hast und mich versorgen wirst. Wie genau, weiß ich noch nicht. Aber ist das deine erste Reaktion? Völliges Vertrauen auf Jesus, der dich versorgt? Oder denkst du sofort an, da habe ich ja noch ein bisschen was Erspartes, da habe ich noch eine Lebensversicherung, du guckst sofort auf deinen Kontostand, wie viel Aktien du gerade verkaufen kannst, ohne zu viel Verlust und so weiter. Oder denkst du spontan an deine Familie oder an Freunde, die Kohle haben und sagen, ja, wenn es hart auf hart kommt, holen die mich da raus. Und wenn wir das mal so ernsthaft vor Gott bewegen, dann wage ich die Behauptung, dass die allermeisten von uns gefährdet sind. Und zwar hochgradig. Hochgradig gefährdet. Und die Kernaussage dieses Textes von Jesus ist genau die gleiche wie bei den Stellen, über die Matthias gepredigt hat. Ich zitiere ihn mal von letzter Woche. Er sagte, Jesus sagt, wenn du mir folgen willst, musst du wissen, ich will denn das Wichtigste für dich sein. Die unangefochtene Nummer eins des Lebens, der König deines Lebens. Alles, was dir bisher wichtig war, darf nie wieder so wichtig sein wie Jesus. Und bei Matthias ging es letztes Mal um Familie, kann man erweitern, und über meine wichtigsten Bezugspersonen im Leben, vielleicht auch mein eigenes Leben, Gesundheit und Sterben. Genau die gleiche Logik wird jetzt einfach angewandt auf Geld und Besitz. Und mit der genau gleichen Konsequenz. Ja. Wenn wir unser Vertrauen nämlich ganz auf Jesus setzen, wenn er nicht wirklich das Wichtigste ist. Letzte Woche hieß es, dann kann er nicht mein Jünger sein. Heute, der kommt nicht in mein Reich. Der kann nicht gerettet werden. Und jetzt wissen wir, warum die Jünger so ausflippen. Aber bevor wir uns das angucken, ganz kurz noch, will euch da ja nicht hängen lassen. Wie wird man frei von, ganz praktisch, von Vertrauen auf Besitz und Geld? Genau, die, sehr gut, ihr habt schon gedreht. Paulus hatte ja zwei Hauptgefahren genannt und gegen diese Hauptgefahren hat Jesus natürlich auch ein Gegenmittel, quasi so ein Gegengift. Ich möchte euch zwei Bibelstellen vorlesen, die quasi so ein Gegengift gegen Überheblichkeit, Stolz und Arroganz sind. Wieder Jakobus der Gute, Jakobus 1, Vers 10. Wenn er reich ist, ja, rühme er sich seiner Armseligkeit vor Gott, denn er wird wie eine Wiesenblume vergehen. Und aus Offenbarung 3, Vers 17, das gilt dann sogar eine ganze Gemeinde, die sagt, ich bin reich und wohlversorgt, mir fehlt nichts, aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist, arm, nackt und blind. Das heißt, das beste Gegenmittel gegen Arroganz, gegen Überheblichkeit, auch gegen Besserwisserei, all diese Sachen, ist ganz klassische, regelmäßige, knallharte Buße und Beichte. Und einfach mal, immer mal wieder vor Gott zu kommen, idealerweise vielleicht nicht nur alleine, aber erstmal alleine anfangen und mal ehrlich zu sein. Naja, äußerlich bin ich die und die Person und die denken alle, was ich kann und so weiter und was ich habe und so. Aber ich allein weiß, wie es eigentlich manchmal in mir aussieht. Und es ist einfach nur erbärmlich. Ich bin jämmerlich. Ich bin arm, ich bin blind, ich bin nackt. Und das immer wieder zuzugeben, verändert uns dann nach und nach in demütige Menschen. Jetzt das zweite Gegengift, und das ist vielleicht noch ein bisschen komplizierter, gegen Vertrauen und dass wir unser Vertrauen eben auf Geld und Besitz legen, wie der 1. Timotheus 6, Verse 18 bis 19. Da sagt er, sie, also die Reichen, sollen Gutes tun, freigebig sein und bereit, mit anderen zu teilen. Also reich in guten Werken sein. So sammeln sie sich eine gute Grundlage für die Zukunft, um das wahre Leben festzuhalten. Wie werden wir frei von diesem Zugriff von Geld auf unser Herz, auf unser Verhalten? Ganz einfach, von Anfang an Ende abgeben. Großzügig teilen, weggeben, gute Werke tun. Und gute Werke nicht nur per Überweisungsklick. Das wird in der ersten, in der frühen Kirche sehr deutlich, sondern gute Werke im Sinne auch von Mitgefühl entwickeln. Das Leid dieser Welt darf uns erreichen. Ich weiß, manchmal ist es überfordert, manche sagen, ich kann nicht mehr, ist auch in Ordnung, aber prinzipiell, das Leid dieser Welt darf uns erreichen. Und ich tue, was ich kann, um das zu lindern. Ich möchte heute nicht über einen konkreten Betrag oder Prozentsatz reden, sondern es geht mir hier wirklich um Freiheit von Existenzängsten, von Habsucht, von Geiz. Und es kann natürlich auch mal nötig sein, mal ein Sozo zu machen oder in die Seelsorge zu kommen oder so, weil diese ganzen Themen der Versorgung, ne, der Verantwortung, das bringt auch ganz oft ganz tiefe, frühkindliche, familiäre Themen mit. Und es kann natürlich sein, dass du ohne dein Wollen so geprägt bist, ne, dass du einfach merkst, Du weißt eigentlich, du müsstest das und das tun, aber du kriegst eine Panikattacke. Und dann weißt du, okay, da ist irgendwas, was dich hält. Und Gott möchte dich befreien davon. Es geht hier um wirklich eine Freiheit davon. Gut, soweit Thema Geld und Gefahr des Reichtums und warum die meisten davon betroffen sind. Vielleicht auch immer mal wieder. Und wir verändern uns ja auch im Leben. Mal hat man dann wie Ruhe an der Front und dann merkt man, oh, wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt hat es wieder Zugriff auf mich. Okay, da muss man halt nochmal wieder ran. Zurück zu dem Hauptthema dieses Textes, nämlich der Unmöglichkeit, dass Menschen gerettet werden. Petrus hatte verstanden, worum es geht. Und der, das finde ich auch gut, den Petrus, ne, der bleibt gleich pragmatisch, der sagt, okay, was ist mit uns? Der hat verstanden, na, wir waren mal reich, aber wir haben ja hier ziemlich viel aufgegeben für dich, Jesus. Ne? Wir lesen dann weiter, Vers 27. Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Total richtige Frage. Ne? Sag, ja, die Reichen da und so, gefährdet. Aber wir, warum, aber wir haben es doch, was ist da jetzt mit uns? Und Jesus antwortet folgendermaßen. Jeder, der meinetwegen Haus, Brüder, Schwester, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, bekommt es 100-fach zurück und wird das ewige Leben erhalten. Also die erste Antwort ist, ja, Gott, Petrus, Gott wird deine Hingabe belohnen. Das, was du tust, das wegzugeben und das beste Investment, was du tun kannst, wenn du so willst. Gott ist großzügig und wird dir großzügig zurückerstatten. Das ist das eine, was er sagt. Und dann aber die Warnung. Aber viele, die jetzt die Großen sind, werden dann die Geringsten sein und die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Und Jesus sagt, die Warnung, aber viele Leute werden sich wundern, weil bei mir andere Maßstäbe gelten als in ihrer Welt. So, jetzt gucken wir uns mal die Maßstäbe an. Jede Kultur teilt die Menschen ein in Gruppen, und zwar von Menschengruppen, von denen man denkt, na, die haben echt Probleme mit Gott, die sind echt verloren, für die wird es ganz schwierig mit Gott. Und dann gibt es eine Menschengruppe, wo man denkt, also die haben es eigentlich schon, die sind schon dabei, die sind bei Gott, die hat Gott gesegnet und so weiter. Und in Jesu Zeit war das wohl so, dass wenn man Jude war und reich war, wohlhabend war, dann war das eine ganz offizielle Bestätigung, dass Gott mit einem war. Dass man ein Gesegneter von Gott ist. Sonst wäre das gar nicht gegangen. Und in deren Logik auch von den Jüngern ist, war so ein frommer, reicher Mann, na gut, wenn der vielleicht noch nicht ganz im Reich Gottes ist, aber der ist so ganz kurz vor der Ziele, der ist eigentlich schon da. Und Jesus sagt, hör mal zu, von denen ihr denkt, die sind fast schon da, die allermeisten kommen überhaupt nicht ins Ziel. Und deswegen sind die so geschockt. Und dann, wenn die es nicht schaffen, was ist mit uns? Nehmen wir mal die Lukas-Gemeinde. Nehmen wir mal eine richtig gute christliche Familie aus der Lukas-Gemeinde. Kinder werden groß, lernen Jesus kennen, Kinderkirche, Impact, TGK, Riptide. Und dann kommen die und sagen, ja, was ist mit denen? Können die gerettet werden? Und Jesus sagt, die auf keinen Fall. Nie und nimmer. Völlig unmöglich. Was würden wir tun? Alter, Lukas, da kriegt man Panik, oder? Nächstes Erziehungsbuch kaufen. Klassisch landeskirchlicher Weg. Schau, du bist ein guter Landeskirchler. Du bist getauft in der Kirche, in der katholischen Kirche mit 8, 9, 10 gefirmt, in der evangelischen Kirche ein bisschen später konfirmiert, das Sakrament der Ehe empfangen, hast in der Kirche geheiratet, bist beerdigt worden. Jesus, was ist mit denen? Können die gerettet werden? Kamel und Nadelöhr. Unmöglich. Freunde, es ist unmöglich. Geht nicht. Oder wenn man politisch ein bisschen mehr links ist, und das war auch in der Kirche immer mal so in Phasen, wo man sagte, die Armen, die Unterdrückten an sich sind gerettet, weil sie arm sind. Und die Logik ist vielleicht, Mensch, die haben die Hölle hier schon auf Erden, die können doch nicht nochmal verurteilt werden, das ist ja total ungerecht. Und es gibt ganz viel Teaching in der Bibel natürlich, ne, dass wir Mitgefühl haben müssen mit den Armen, Unterdrückten, dass wir alles tun können, um für Gerechtigkeit zu sorgen, denen eine Stimme zu verleihen, die keine haben und so weiter. Ja, alles wichtig. Aber beim Thema Reich Gottes, beim Thema Errettung, haben die Armen auch keinen Vorsprung. Kommen die Armen und Jesus sagt, es ist unmöglich, dass sie gerettet werden, nur weil sie arm sind. Und die Jünger hatten das verstanden, die merken, hier geht es um alles oder nichts und kriegen Panik. Weil sie merken, irgendjemand hängt immer an irgendwas. Auch der Arme hängt vielleicht an seiner Heimat, seiner Familie, seiner Begabung, an dem Besitz, was er noch hatte. Und die Reichen sowieso. Wir hängen an so viel. Und deswegen endet es folgendermaßen. Vers 26, Jesus blickte sie an. Jesus sagt nochmal so, fokussiert sich nochmal auf die Jünger und sagt, Leute, was ich jetzt sage, ist wirklich total wichtig. Was für Menschen unmöglich ist. Es ist für Menschen unmöglich. Nicht aber für Gott. Für Gott ist alles möglich. So, jetzt die Frage, wie reagieren wir? Was denke ich, was dieser Text so bewirken sollte in uns? Ich habe so überlegt, wenn es um mein Geld geht und ich gucke so vielleicht durch meinen Geldbeutel, Kleingeld, Großgeld, Kreditkarte und so weiter. Und ich hatte so den Eindruck in der Vorbereitung, dass Jesus möchte, dass ich in meinen Geldbeutel schaue. Und worauf ich schaue, ist das Kreuz. Ich möchte euch einladen, zu Hause mal durch eure Kontoauszüge zu gehen, durch eure Versicherung, durch euer Familienalbum, durch die Rentenpapiere, egal was ihr da habt. Und die Einladung, was wir da finden, ist das Kreuz. Das ist wie bei Paulus. Der schaut auch auf sein Leben, der analysiert es, der ist ganz ehrlich mit sich und er kommt zu folgendem Schluss in Römer 7 am Ende und sagt, ich unglückseliger Mensch. Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Dieses existenzielle Gefangensein, etwas, was nicht gut ist und wir kommen da selber nicht raus. Und dann bricht es aus ihm raus, aus Pause, wie so eine Befreiung, sagt, doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Römer 8, Vers 1, bekannter ist, nun gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Hier eine neue Übersetzung. Müssen wir denn noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. So, ich komme zum Schluss und stelle nochmal die Frage vom Anfang. Der Predigttitel lautet, kann eine Reiche gerettet werden? Und die Antwort ist, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber im Vertrauen, in der Hoffnung auf Christus schon. Und jemand hat mal gesagt, das Christentum ist der inklusivste Exklusivismus. Okay? Getrennt von Christus kann keiner gerettet werden. Mit ihm alle. Sogar wir Reichen. Aber irrt euch nicht. Je mehr irdischen Reichtum wir haben, desto gefährdeter sind wir, den göttlichen Reichtum zu verpassen. Amen. Wir singen jetzt noch ein Abschlusslied und sammeln dabei die Kollekte ein. Aber ich möchte, bevor ich bete, noch ein paar Hinweise geben, vielleicht an verschiedenen Gruppen. Wenn du heute gemerkt hast, wow, ich setze mein Leben tatsächlich auf viele andere Dinge und nicht auf Christus. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin wahrscheinlich noch gar nicht gerettet. Ich bin noch nicht im Reich Gottes. Ich gehöre noch nicht zu Christus. Ich bin noch nicht so mit Christus verbunden, dass er meine Rettung ist. Vielleicht stehe ich noch nebenan und gucke mir das so an. Aber ich bin noch nicht so persönlich verbunden. Dann eine Einladung, dein Leben heute Jesus zu geben. Dieses Vertrauen wirklich ganz auf Jesus zu setzen. dich in 2 Wochen taufen zu lassen. Wenn du nicht genau weißt, wie das geht, also mit dem Taufen wird schon klappen, aber das davor, dann sprich mich an oder sprich jemanden an, den du hier kennst und der sich auskennt damit. Wenn du merkst, du folgst Jesus nach, bist ein reicher Jüngling, hast Gott lieb, aber du merkst, wenn du ganz ehrlich bist, Geld und Besitz hat Zugriff auf dein Herz, auf deine Hoffnung, auf dein Vertrauen. Und wenn du merkst, du kannst Dinge, die du eigentlich erkannt hast, nicht so umsetzen, dann zweierlei. Erstens, diese Woche gehe ganz konkrete Schritte der Freiheit. Gib mehr ab, überweis mehr, änder was praktisch an deinem Lebensstil, damit mehr Freiheit reinkommt. Wenn du merkst, boah, wenn ich da reingehe, da kommt so Urschleim hoch, da merke ich, das hat gar nichts mit dem Geld jetzt zu tun, da kommen frühkindliche, kindliche, familiäre Themen hoch, die mich überwältigen, schieb das nicht länger vor dir her. Sprich mit jemandem, komm in die Seelsorge, sprich zu uns Pastoren, ich empfehle auch andere Leute, damit du frei wirst. Und das andere, das möchte ich jetzt auch tun, ist die Einladung, immer wieder ehrlich vor Gott zu werden und auch ihm unsere Armut zu bekennen, unsere Begrenztheit, manchmal auch unsere Erbärmlichkeit einfach und das mal so ganz ehrlich zu tun, um dann wieder den Reichtum seiner Liebe, seiner Vergebung, seiner Gnade, den Reichtum all dessen zu schmecken, was er uns erkauft hat in Kreuz und Auferstehung. Ja, lieber Herr, ich danke dir. Danke dir, dass du einerseits so ganz praktisch bist und dass es dir wichtig ist, wie wir mit unserem Geld umgehen, mit unseren Anlagen, Investitionen, mit unserer Arbeit. Aber danke, Herr, dass das nicht die letzten Themen sind, sondern dass das Thema, was immer, immer, worum es letztlich geht, ist, dass du mit offenen Armen auf uns wartest und dass du möchtest, dass wir in die Freiheit hineinkommen, die du uns erkauft hast. Paulus sagt in Galater, zur Freiheit hast du uns befreit. Herr, und wir wollen auch als Einzelne, als Gemeinde nicht so tun, als wären wir, hätten wir schon diese ganze Freiheit ergriffen. Und wir wollen dir bekennen, wie elend es manchmal in uns aussieht und wie unfrei wir sind und wie ängstlich wir sind und wie Geiz und Habsucht und Mangeldenken, wie das auf uns zugreift. Lieblosigkeit und Hartherzigkeit. Wie arm wir sind, wie blind wir sind. Wir wollen dir bekennen, Herr, dass selbst wenn wir gesellschaftlich und nach außen irgendwie gut dastehen und wir danken dir für alles Gute, was du gibst, aber es gibt so andere Dimensionen auch, Herr, da sind wir einfach nackt vor dir und es ist erbärmlich und da brauchen wir einfach, dass du uns gegen alles, was wir verdient haben, uns kleidest mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir wollen dir unsere Scham bekennen und wollen dir sagen, Herr, wir wollen dein Reichtum. Wir wollen deine Liebe, dein Reichtum, das Neue, was wir haben, deine Freiheit. Wir wollen die so schmecken, wir wollen die so erleben. Es soll so ganz konkret in unserem Leben werden, dass das, was die Welt uns zu bieten hat, dass wir sagen, ah ja, nett, interessant. Vielen Dank, aber in, mit, durch Christus habe ich viel mehr Reichtum. Bin ich viel reicher beschenkt. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, ich weiß, das kannst nur du tun, übernatürlich, souverän, immer wieder neu. Und darum bitte ich dich, Herr. Amen.